Lasst uns Psalm 146 aufschlagen. Die Überschrift lautet: Wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Es fängt mit einem Halleluja an. Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn, solange ich lebe. Will meinen Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, nicht auf Menschen, die ja nicht helfen können. Geht der Odem ihnen aus, so kehren sie zurück zum Staube. Am gleichen Tage ist's aus mit ihren Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf den Herrn, seinem Gott. Auf ihm der Himmel und Erde geschaffen, das Meer mit allem, was in ihm ist. Er der Treue ewiglich hält, der Recht den Unterdrückten schafft und Brot den Hungrigen gibt. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr gibt Blinden das Augenlicht, der Herr richtet die Gebeugten auf, der Herr hat lieb die Gerechten, der Herr behütet den Fremdling, Waisen und Witwen hält er aufrecht. Doch den Weg der Gottlosen macht er zum Irrweg. Der Herr wird König in Ewigkeit sein. Dein Gott, O Zion, für und für. Halleluja. Das sind doch kostbare Worte, welche dieser Psalmist hier zum Ausdruck bringt. Und er hat seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Und wir können einstimmen mit ihm und können ebenfalls unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen. Er sagt, wohl dem, dessen Hoffnung der Gott Jakobs ist. Dessen Hoffnung ruht auf den Herrn, seinen Gott. Ich glaube, liebe Brüder und Schwestern, wir haben niemand anders, auf den wir unsere Hoffnung setzen können. Aber wir dürfen unsere Hoffnung auf ihn setzen. Wir brauchen uns nicht zu verlassen auf Fürsten oder auf Menschen, die nicht helfen können. Geht der Odem ihnen aus, so sagt es hier die Schrift, dann ist es aus mit ihnen. Aber wir dürfen unsere Hoffnung auf Gott setzen und dann wissen wir, dass wir dann sicher geborgen sind. Ob wir in dieser Welt leben oder ob wir aus dieser Welt scheiden, dann haben wir eine Hoffnung und eine wahrhaftige Hoffnung. Nicht die ein Mensch gibt, sondern die Gott gibt. Und wer seine Hoffnung auf ihn setzt, der ist sicher geborgen für die Zeit und für die Ewigkeit. Und darum, liebe Brüder und Schwestern, wollen wir diesen Gott, unseren Gott, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, auch heute Nachmittag anrufen, wollen ihn preisen, wollen ihn anbeten und den Ruhm darbringen. Lasst uns dazu aufstehen und es gemeinsam tun. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe, auch für diese Stunde wiederum. Wir danken dir, Herr, dass wir wissen, auf wen wir unsere Hoffnung setzen. Herr, wir wissen, dass du unsere Hoffnung bist und unsere Stärke. Und wir wissen, Herr, dass wir auf dich unsere Hoffnung setzen, nicht unsere eigenen Pläne nachgehen, sondern deinen Plan beobachten, den du festgesetzt hast für alle Zeiten, o Herr. Herr, wir danken dir auch noch einmal für das kostbare Wort, für diese Zeit, welches du gegeben hast in unseren Tagen. Herr, wir danken dir für die Erleuchtung. Wir danken dir für alles, o Herr. Wir sind so froh, dass wir dir angehören dürfen und dass wir uns verbunden fühlen mit allen Heiligen, die da nicht tot sind, sondern leben in Ewigkeit. Herr, sie haben ihre Hoffnung auf dich gesetzt und sie durften das schauen, was sie geglaubt haben. Herr, auch wir glauben von ganzem Herzen, was sie geglaubt haben, denn es gibt keinen anderen, ob im Neuen oder Alten Testament. Du bist von Anbeginn und bleibst bis in alle Ewigkeit. Darum preisen wir dich auch heute Nachmittag. Herr, wir sind so froh, dass hier geschrieben steht, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Herr, wir dürfen sagen, Du bist nicht nur unsere Hoffnung, du bist auch unsere Hilfe in den Tagen der Trübsal und in den Tagen der Not, Herr. Preis sei deinem herrlichen Namen. Du, der den Himmel und die Erde geschaffen hast, das Meer mit allem, was in ihnen ist. Ja, Herr, der Treue ewiglich hält. Herr, wir haben es gelesen, wenn wir Menschen untreu werden, aber du bleibst dennoch treu, Herr. Preis sei deinem herrlichen Namen. Ruhm und Anbetung sei dir gebracht, auch in dieser Nachmittagsstunde. Treuer Herr, wir kommen gedemütigt vor dir und bitten dich, segne uns, Herr. Segne deinen Boten, segne dein Wort, Herr. Lass dein Wort mächtig in unsere Mitte werden, o Herr. Das ist unser Verlangen. Und deinen Geist, o Herr, dass er zu seinem Rechte kommt. Preis sei deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Herr, du vermagst alles. Wir legen alles in deine Hände. Und auch wir legen uns in deine Hände, Herr. Und wissen, dass du geben wirst über Bitten und Verstehen. Dank sei dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Und Dank sei dem Herrn, dass wir es glauben und wissen dürfen, dass es so ist und dass wir unser Vertrauen ganz auf die Gnade setzen und auf den Herrn, der uns herausgeliebt, mit uns geredet und in uns das Wort hineingelegt hat, als Samen, als Verheißung, das Frucht hervorbringen wird. Wir haben an diesem Wochenende kostbare Gedanken aus dem Worte Gottes betrachtet. Wir werden heute nicht mehr lange verziehen, sondern noch einige Schriftstellen lesen und dann ins gemeinsame Gebet gehen und Gott darum bitten, dass er sein Wort in uns zu einer lebendigen Realität macht. Dass wir es nicht nur gehört haben, sondern in unserem Herzen bewegen, damit Gott es bestätigen, ja, dass er es zu einer Realität werden lassen kann. Die erste Schriftstelle, die ich gestern Abend las, war ja in Markus 12. Und die bezog sich auf Menschen, die abgesandt waren von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes. Und als sie zum Herrn kamen, haben sie ausgesprochen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit. Sie wollten Fangfragen stellen, mussten, ob gewollt oder ungewollt, ein solches Zeugnis über ihre Lippen bringen. Sie standen vor dem Wahrhaftigen und haben nichts anderes als das sagen können, was auf ihn zutraf. Im Johannesevangelium stehen zwei Worte, die ich lesen möchte. Sie sind uns allen bekannt. Evangelium Johannes 3, Vers 33. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Auch darüber haben wir gesprochen, dass Menschen in eigener Sache reden, und wir haben es im Einleitungswort gehört, geht der Odem ihnen aus. Dann ist es auch aus mit ihren Plänen. Wenn wir aber den Plan Gottes zurückverfolgen, dann müssen wir sagen, die Stunde schlug für einen Henoch, Sie schlug für einen Noah, für einen Abraham, für einen Isaak, für einen Jakob, für einen Mose. War es damit mit dem Plane Gottes aus? Nein, es ging immer weiter, weil das Männer Gottes waren, die in Verbindung mit Gott standen und den Plan Gottes verkündigt haben, indem sie Zeugnis abgelegt haben von dem, was der Herr ihnen geoffenbart hatte. Mit dem Plane Gottes ist es nie ausgewiesen und wird es nicht aus sein können. Gott führt seinen Plan aus. Und wir möchten ein Teil dieses göttlichen Planes sein, wie alle Propheten und Männer Gottes von Anfang an gewesen sind. Auch mit unserem Herrn. Als er gekreuzigt wurde, haben viele gedacht, das ist jetzt das Ende. Und es war nicht das Ende, es war ein neuer Anfang. Bei Gott gibt es kein Ende. Es geht immer weiter. Wir sehen es auch bei den Aposteln. Einer nach dem anderen ging heim. Und dann zum Schluss blieb Johannes auf der Insel Patmos übrig. Und zu ihm sprach der Herr: Die prophetischen Dinge, die uns in dieser Zeit besonders kostbar sind und so viel bedeuten. Unser Herr hat Zeugnis auf Erden abgelegt in mannigfaltiger Weise. Und es steht hier: Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Wenn Paulus im Hebräerbrief schreibt: Lasst uns mit wahrhaftigem Herzen im völligen Glauben zum Gnadenthron hinzutreten, um rechtzeitige Hilfe zu bekommen, dann kann es nur in denen sein, die von der göttlichen Wahrhaftigkeit durchdrungen worden sind. Kein Mensch ist von sich aus wahrhaftig. Gott allein ist wahrhaftig und jeder Mensch ist ein Lügner. Aber wenn wir von der Wahrhaftigkeit Gottes durchdrungen werden, dann können wir in der Gegenwart Gottes, in dieser göttlichen Wahrhaftigkeit, vor ihn treten und Hilfe von ihm erwarten. Im Johannesevangelium, im 7. Kapitel, steht von Vers 17: Wenn jemand dessen Willen tun möchte, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst aus rede. Wer von sich selbst aus redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und bei dem findet sich keine Ungerechtigkeit. Jesus hat immer wieder betont, dass er von Gott gesandt war. Genauso wie die Propheten von Gott gesandt waren. Johannes war ein Mann von Gott gesandt. Und Jesus hat betont: Der mich gesandt hat, der ist mit mir, weil ich allezeit tue, was ihm wohlgefällig ist. Diese göttliche Sendung, verbunden mit dem Worte Gottes, mit dem Gesamtauftrag Gottes. Es gab keinen Propheten, der nicht mit dem Gesamtauftrag Gottes in Verbindung stand. Alle Propheten, vom ersten bis zum letzten, haben einen Anteil an dem gehabt, was Gott im Voraus verkündigen ließ. Und ebenso alle, die seit Golgatha gerufen sind, um das Evangelium zu verkündigen. Sie haben einen Anteil an dem göttlichen Auftrag, an dem göttlichen Werk bekommen. In diesem Falle ist die Sache sehr klar. Wer von sich selbst aus redet, sucht seine eigene Ehre. Deutlicher kann es nicht gesagt werden. Und dann der nächste halbe Satz lautet, wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Es muss eine göttliche Sendung vorliegen, um im Namen des Herrn reden zu können. Und wahrlich geht es dann nicht mehr um Ehre. Dann haben wir Schande zu erdulden. Paulus, als der große Apostel, sagte, uns Aposteln ist der letzte Platz zugewiesen, wie Kot, wie Kehricht werden wir behandelt. Niemand meine, er komme mit der Sache Gottes zu Ehren. Der hat sich getäuscht. Die Zeit kommt erst, wenn das Irdische zu Ende gegangen ist, werden wir in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Dann wird das Blatt sich wenden. Hier auf Erden haben wir mit Ehre nichts zu tun. Im Gegenteil, wir werden durch Verkennung, durch Verleumdung, durch Schmach, durch alles hindurchgehen müssen. Und der Herr sagt, wohl denen, die das alles über sich ergehen lassen, denn so haben es auch die Propheten zu erdulden gehabt. Ich möchte von mir aus nicht reden und glaube, dass auch Bruder Brenhem nicht von sich selber aus gesprochen hat. Ich bin davon überzeugt, dass Gott durch ihn geredet hat. Er suchte nicht seine eigene Ehre, denn dann hätte er den Menschen das gesagt, was sie schon seit langer Zeit gehört haben und jetzt noch gerne gehört hätten. Er hat sich viele Feinde gemacht und nicht das geredet, wonach den Menschen die Ohren jucken. Und dafür sind wir dankbar. Denn von der anderen Art gibt es ja schon genug. Jeder sieht auf seinen Weg, aber nicht auf den Weg Gottes. Dank sei dem Herrn, dass er einen Mann sandte vor dem zweiten Kommen, der das Krumme gerade, das Hohe erniedrigt, das Niedrige erhöht, dass ein vorbereitetes Volk dem Herrn geschaffen werden kann. Wer von sich selbst aus redet, sucht seine eigene Ehre. Wenn dieses Wort zutrifft, und das glauben wir, dann suchen alle, die von selber gehen und reden, nichts als ihre eigene Ehre. Dann spricht der Herr, wer die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Zwei oder drei Stellen aus der Offenbarung. Die ersten zwei aus dem dritten Kapitel. Hier heißt es in Vers 7. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige Gott, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der da öffnet, so dass niemand wieder zuschließen wird. Und der da zuschließt, so dass niemand wieder öffnet. Hauptsächlich geht es um den Begriff, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige. Aus dem Wahrhaftigen kann nur Wahrhaftigkeit hervorkommen. Und wie wir irdisch alle nach Adam gestaltet sind und kommen, so sind wir geistlich alle nach dem zweiten Adam, nach Christus gestaltet, entsprechend der Wahrhaftigkeit Gottes, die in ihm offenbar geworden ist. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige. Er ist nicht nur wahrhaftig, sondern er ist der Wahrhaftige. Und das haben wir schon gestern Abend erwähnt aus 1. Johannes 5, Vers 20. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das müssen auch wir zur Kenntnis nehmen. Wir müssen uns als göttliche Realität begreifen. Sind wir im Zweifel über unsere geistliche Identität, dann wird Gott mit uns nicht weitergehen können. Wir müssen wissen, wer wir sind und was wir sind und zu welch einem Zweck Gott uns bestimmt hat. Irdisch können wir uns alle ausweisen, wer wir sind. Und man nennt das ja einen Ausweis. Und Paulus schreibt ja, dass der Ausweis mit Geist und Kraft gewesen ist. Gott will, dass wir unsere geistliche Identität begreifen. Gott möchte, dass wir wissen, wer wir sind. Er möchte sich endlich auf uns verlassen und mit uns rechnen können. Und auch wir wollen mit ihm rechnen. Unser Herr konnte sagen, dass Gott ihn alle Zeit erhöht, weil er das tut, was ihm wohlgefällig ist. Wenn wir jetzt in dem Wahrhaftigen sind, als Söhne und Töchter Gottes und von seiner göttlichen Wahrhaftigkeit durchdrungen werden, dann ist das für uns keine Theorie, sondern ein göttlicher Bestandteil. Dann sind wir nicht nur im Reiche Gottes, sondern das Reich Gottes ist dann auch in uns. Und es wird sich herausstellen am Ende der Tage, dass wir nicht vergeblich gelaufen, nicht vergeblich gehört und gepredigt haben, sondern Gottes Wort für diese Zeit wird das in dieser Zeit ausrichten, wozu es gesandt wurde. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, er, der da öffnet, so dass niemand wieder zuschließen wird, und der da zuschließt, so dass niemand wieder öffnet. Wir denken da an das Wort der Vollmacht, das der Herr ausgesprochen hat. Was ihr auf Erden löset, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und was ihr auf Erden bindet, das wird auch im Himmel gebunden sein. göttliche Vollmacht im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, unter denen, die ihr Vertrauen nicht auf Menschen, sondern auf Gott gesetzt haben. Und sie sollen nicht enttäuscht, im Gegenteil, sie sollen gesegnet werden. Gott ist Realität. Sein Wort ist so wahrhaftig und heilig, wie er heilig und wahrhaftig ist. Er kann sein Wort nicht mehr zurücknehmen. Was er gesagt hat, das bleibt so bestehen. In Offenbarung 3, Vers 14 steht, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir haben auch über diesen Gedanken schon gesprochen, der das Amen ist, die Verwirklichung, der Abschluss, das Letzte, in dem alles zusammengefasst und zur Vollendung gelangt. So spricht der, welcher das Amen ist. Amen sagen können wir alle. Aber er ist das Amen. Begreifen wir das? So spricht der, welcher das Amen ist. Wenn wir dazu 2. Korinther 1, 20 und 21 lesen, dann sind alle Verheißungen Gottes in ihm Ja und Amen, Gott zur Verherrlichung durch uns. Er ist das Ja, er ist das Amen. In ihm ist die Zusage, in ihm die Erfüllung gewährleistet. So spricht der, welcher das Amen ist. Amen bedeutet, so sei es. Und so ist es. So spricht der, der selber das Wort ist und in dem alles Wort seine Erfüllung findet. Und nicht eine Schrift wird gebrochen, nicht eine Verheißung unerfüllt bleiben. Sind das nicht alles herrliche Aussprüche im Worte Gottes? So spricht der Heilige und der Wahrhaftige, und dann so spricht der, welcher das Amen ist. Diese Anrede hätte nicht in den ersten 6 Sendschreiben stehen können. Nur im letzten, im 7., wo nämlich alle Dinge zu ihrem Abschluss kommen, wo nicht begonnen, sondern wo vollendet wird. So spricht der, der das Amen ist, in dem alles Realität wird, der alles verwirklicht. So spricht der, nicht im ersten Sendschreiben, nicht im zweiten, nicht im dritten, nicht im vierten, sondern im letzten, im 7. Sendschreiben stellt er sich uns als das Amen vor, in dem alle Dinge ihren Abschluss finden, als der treue und wahrhaftige Zeuge, als der Anfang der Schöpfung Gottes. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Er, der begonnen hat, ist derselbe, der auch vollendet. Er, der geredet hat, ist derselbe, der über seinem Worte wacht, um es zu erfüllen. Denn sein Wort besteht nicht aus leeren Worten, sondern sein Wort beinhaltet die Verheißungen, die sich erfüllen müssen. Und gerade in diesem letzten Sinnschreiben wird der Zustand der Gemeinde beschrieben. Du sagst, ich bin reich, ich bedarf nichts mehr. Und in den Augen Gottes sehen wir alle doch ziemlich erbärmlich aus. Und da gibt es nicht eine Ausnahme, dass jemand kommen könnte und sagen, auf mich trifft dieses Wort nicht zu. Wer das sagt, der geht an der Realität vorbei. Und ihm wird auch nicht geholfen werden, weil er die Hilfe gar nicht als notwendig ansieht. Aber gerade hier wird gesagt, dass du Augensalbe kaufest zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst. Hier werden nicht Lippen gesalbt und nicht die Zunge, hier werden Augen gesalbt. Und wir haben schon darüber gesprochen. Viele können salbungsvoll reden. Und sie reden ohne Salbung an Gott vorbei. Hier geht es um das Bestreichen der Augen. Warum? Wir haben gestern Abend das Wort gelesen von den Sehern, von den Propheten. Wir leben in einem prophetischen Zeitalter. Es geht nicht mehr darum allein, dass die Lippen bewegt werden. Es geht um den prophetischen Blick, um das Augenlicht zu bekommen, das wir benötigen, um so zu sehen, wie der Seher gesehen hat. Begreifen wir das? Das ist notwendig, denn eigene Gedanken über Gottes Wort bringen keinen weiter. Im Gegenteil, höchstens weiter vom Ziel weg. Wir müssen die göttlichen Gedanken denken, dass du deine Augen bestreichest mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Wir denken da an das Wort im Johannesevangelium, als die Schriftgelehrten zu Jesus kamen und ihm sagten, willst du etwa behaupten, dass wir blind sind? Und er sagte, wärt ihr blind, dann hättet ihr keine Sünde. Da ihr aber behauptet zu sehen, bleibt euch eure Sünde. Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen selbst in der Gegenwart Jesu Christi, wo er redet, wo er sein Wort und seinen Willen offenbart, tatsächlich in der geistlichen Einbildung leben, dass sie sehen, dass sie einen ganz klaren Blick haben. Und das geht nicht. In der Gegenwart Jesu bleibt niemand übrig, der noch sieht und der noch hört. Jedem vergeht Hören und Sehen. Und wir konzentrieren uns allein auf das, was er sagt und was er offenbart. So spricht der, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge. Wir haben es oft betont, dass wir daran glauben, dass der Herr, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, der Redende und der Handelnde in seiner Gemeinde ist. Und wir warten nicht vergeblich, wir warten auf die Erfüllung seiner Verheißungen, die er in seinem Worte gegeben hat. Wir tragen sie in unserem Herzen und wissen, dass Gott darüber wacht, um sie, wenn die Stunde schlägt, zur Erfüllung zu bringen, Realität daraus zu machen, ohne Anstrengung. Und wir könnten dabei noch ausrufen, ich weiß doch von keinem Manne, wie soll das geschehen? Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Deshalb wird das, das von dir geboren werden soll, Sohn des Höchsten genannt werden. Wohl dem, der in dieser Zeit von keinem Mann, von keinem Menschen etwas weiß. Wohl dem Menschen, der nur das reine Wort der Verheißung in sich aufnimmt. Das werden nämlich diejenigen sein, die dann das Warten belohnt bekommen. Das Warten wird sich gelohnt haben. Wir könnten jetzt vieles Menschliche inszenieren. Wir könnten Eindruck damit machen. Und was geschieht, wenn das dann zu Ende ist? Welchen Eindruck werden wir dann machen? Wo blieben wir dann? Das sei ferne. Wer die Worte Gottes redet, ist von Gott gesandt. Und wir wissen, wir können sie nicht selber erfüllen, wohl aber können wir sie verkündigen und von Herzen glauben und darauf warten, dass sie ihre Erfüllung finden. Bis zum letzten Tage werden wir mit Absicht darauf verzichten, etwas Eigenes im Reiche Gottes zu tun. Aber bis zum letzten Tage werden wir darauf warten, dass der Herr alles, was er verheißen hat, gemäß seinem Worte in der Gemeinde und auch durch die Gemeinde zur Erfüllung bringt. Beim ersten Kommen Christi haben viele nicht abwarten können. Der eine gab sich als etwas Besonderes aus, nahm eine Anzahl in die Wüste, hat Verwirrung unter den Menschen gestiftet. Doch die Seinen, die auf den Trost Israels warteten, fassten sich in Geduld, bis die Stunde Gottes schlug. Das Gleiche werden auch wir aus Gnaden tun. Uns in Geduld fassen, aber im völligen Glauben, ohne zu schwanken und zu wanken, halten wir an allem fest, was der Herr gesagt hat. Und zu der großen Schar, die am Hochzeitsmahl teilnehmen wird, hier steht geschrieben in Offenbarung 19, letzter Teil von Vers 9, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Mehr wollen wir nicht als die wahrhaftigen Worte Gottes. Und wenn wir nicht über das hinausgehen, was Gott geoffenbart hat, dann tun wir das nicht von selber, dass wir uns Zurückhaltung auferlegen, sondern der Geist Gottes gestattet uns nicht, über das hinauszugehen, was im Worte geschrieben und durch den Geist geoffenbart und in der letzten Botschaft verkündigt wurde. Das ist nicht dein und nicht mein Verdienst. Das ist der Geist Gottes in uns, der uns an das Wort Gottes bindet. Und ein Mensch, der ans Wort gebunden ist, das ist ein vom Geist freigelassener Mensch. Ein solcher Mensch befindet sich dann in der Freiheit des Geistes, in der Freiheit der Kinder Gottes. Alle eigene Deutung ist Versklavung und Bevormundung anderer. Gott braucht niemanden, der noch deutet. Er hat geredet Und dieses Reden haben wir aufgenommen. Es beinhaltet alle Verheißungen, die im Worte Gottes geschrieben stehen. Und wir glauben sie von ganzem Herzen. Auch davon sind wir überzeugt, dass Gott dem, was er geredet hat, nichts mehr hinzufügen kann und hinzufügen wird. Denn so steht's geschrieben. Füge seinen Worten nichts hinzu und nimm nichts davon weg. Nicht nur in Sprüche, sondern auch bis hin zum letzten Buch der Bibel steht diese Mahnung geschrieben. Und dafür sind wir dankbar. Wir möchten eine Wortbraut, eine Wortgemeinde sein. Wir es doch nicht, indem wir verkrampft um etwas bitten, tun wir es mit dankbarem Herzen, wie Maria es tat. Meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ihr Lieben, dasselbe ist mit dem Volke Gottes in dieser Zeit. Er widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und deshalb, wenn wir heute beten, lasst uns voller Vertrauen, voller Zuversicht, im völligen Glauben dem Herrn danken, dass er nicht nur als der Treue und Wahrhaftige mit uns und zu uns geredet hat, sondern dass er als der Treue und der Wahrhaftige das Geredete erfüllen, in die Tat umsetzen, zur göttlichen Realität machen wird. Und wie wir heute Vormittag wohl erwähnt haben, wenn schon im Alten Testament die Männer Gottes Götter genannt wurden, weil das Wort an sie erging, dann dürfen wir doch wiederholen, was Paulus geschrieben hat. Wir sind göttlichen Geschlechts. Christus, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir alle sind in gleicher Weise durch dasselbe Wort und denselben Geist gezeugt und wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Gnade unseres Gottes. Deshalb haben wir Vertrauen und Zuversicht zu unserem Gott. Er möge sie mehren und uns die Gnade schenken, jederzeit, auch wenn es durch mancherlei Tiefen hindurchgeht, uns dessen bewusst zu sein, dass wir Träger der göttlichen Verheißungen sind. Und lasst mich euch abschließend eine Frage stellen. Meint ihr, unser Herr ist in die Hölle mit Zittern und Zagen hinuntergefahren? Glaubt das mal ja nicht. Meint ihr, er hatte Angst vor dem Tode und vor der Hölle und vor dem Teufel? Stand nicht geschrieben? Hatte nicht David im Geiste ausgesprochen, ich werde nicht zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sehe und ich habe dir den Weg des Lebens kundgetan? Standen nicht Verheißungen auf ihn geschrieben? Absolut. Und mit dieser Verheißung ist er doch hinuntergefahren. Stand nicht geschrieben, dass er das Gefängnis gefangen geführt hat und den Menschen Gaben gegeben? Stand das nicht geschrieben? Es bezog sich auf ihn. Was hatte er zu fürchten? Er war das Fleisch gewordene Wort. Und jede Verheißung des Wortes erfüllte sich an ihm. Von der Geburt, durch sein ganzes Leben, durch sein Wirken, durch sein Leiden, in seinem Sterben, in seiner Fahrt zur Hölle, in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt, überall waren Verheißungen, die sich an ihn erfüllten. Ist es mit uns nicht genauso? Müssen wir denn auf uns vertrauen? Müssen wir auf uns bauen? Dann wären wir die Ärmsten und die Elenden unter den Elendesten und den Ärmsten. Auf wen bauen wir? Auf wen trauen wir? Wir bauen und trauen auf den lebendigen Gott und seine Verheißungen, wie sie am Haupt Erfüllung fanden, müssen sie notgedrungen an allen Gliedern des Leibes Erfüllung finden. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Unser Herr hat es erlebt, dass an ihm jede Verheißung, die auf ihn geschrieben stand, Erfüllung gefunden hat. Sollen wir nicht dasselbe Vertrauen haben, dass sich jede Verheißung, die Gott seinem Volke gegeben hat, an uns erfüllen wird? Die Schrift kann auch hier nicht gebrochen werden. Was Gott gesagt hat, das bleibt bestehen. Und unser Herr ist der treue und der wahrhaftige Zeuge. Er ist das Amen. In ihm findet alles seine Verwirklichung und Vollendung. Dafür sind wir dankbar. Und er möchte, dass wir Anteil daran haben. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.
Wir danken dir,
oh Gott,
für deine mächtige Gegenwart.
Oh Gott.
Wir danken dir für dieses Wochenende.
Mein Gott.
Für jedes Wort, oh Herr,
mein
das
Gott.
Du an uns gerichtet hast.
Oh
wir
Gott.
Danken dir inniglich dafür.
Oh Gott.
Oh Herr, mögen unsere Herzen
mein
es Gott. Aufgenommen haben. Möge es Frucht bringen Amen. Für die lange Ewigkeit, Herr. Wir danken dir, oh Herr,
oh
dass du so wunderbar zu uns redest,
mein
dass
Gott.
Du auf dem Plane bist, Herr,
Halleluja.
Und alles muss dir untertan sein, Herr.
Lasst uns die Wege
Halleluja.
Die
oh Jesus,
mein
was sollen wir dir sagen?
Mein
nimm ihm den Preis,
ja,
nimm ihm die
Gott.
Ehre und die Anbetung, Herr. Aus unser aller Herz
oh
und
Gott,
Mund.
Oh Gott,
und ich bitte dich auch jetzt besonders
mein
am Ende.
Mein
segne
Gott.
Meine teuren Geschwister.
Ja, Herr.
Alle, die gekommen sind,
ja, Herr.
Herr. Um dein Wort zu hören.
Mein Gott.
Herr, es war gewiss ein innerliches Sehnen.
Mein Gott.
Nach deinem Worte.
Mein
ein Hunger, ein Durst, Herr.
Oh Gott.
Mögest du ihre Herzen gesegnet
oh
und
Gott.
Gestillt haben, das
oh
Verlangen.
Gott.
Ich danke dir. Und ich bete dich an.
Mein
du wollest
Gott.
Mit ihnen sein auf dem Heimweg. Du wollest auch
mein
mit uns
Gott.
Sein, o oh Herr, in den vor uns liegenden Tagen, Herr. Wir möchten unsere
oh
Blicke aber
Gott.
Auf dich gerichtet halten und auf dein Wirken, Herr.
Mein
denn wir
Gott.
Glauben von ganzem Herzen,
mein
dass du dich noch mächtig offenbaren wirst,
Halleluja.
Herr.
Halleluja.
Halleluja. Preis sei dir
Gott.
Und Anbetung.
Preis
Herr, wir
Gott.
Wollen nichts herbeizerren, aber wir warten, Herr, bis wir vom Glauben
Halleluja.
Zum Schauen gelangen werden.
Lob
Halleluja.
Lob
Preis und
Dank.
Ehre dir, dem Lamme,
oh
jetzt und immer da. Halleluja.
Halleluja.
Amen.
Amen.